Wer braucht in der Klimakrise überhaupt noch Autos? Und wer braucht in Zeiten von künstlicher Intelligenz überhaupt noch Designteams? Darüber spreche ich mit Julia De Bono. Sie ist CEO USA von BMW Designworks und ist uns aus LA zugeschaltet.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Moritz Mader.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. In der heutigen Folge spreche ich mit Julia De Bono darüber, wie sie mit modernem Leadership zwischen Deutschland und den USA ihre Designteams befähigt, die Autos von morgen zu gestalten. Ja, herzlich willkommen, Julia De Bono, eingewählt aus LA. Ich bin immer ganz fasziniert von der Zeitverschiebung. Bei dir ist es 9 Uhr morgens, bei uns hier schon 18 Uhr. Julia ist seit April 2023 CEO von Designworks BMW. Das ist eine zentrale Kerneinheit des Kreativökosystems von BMW. Und du bist seit 2006 schon bei BMW. Jetzt aber erstmal von mir einen guten Abend und dir einen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, die Zeitverschiebung ist tatsächlich immer faszinierend. Die begleitet uns tagtäglich. Das heißt, ich habe sehr frühe Morgende und sehr späte Abende.
Okay. Ja, und die KollegInnen aus München dann höchstwahrscheinlich genauso.
Ja, und aus Shanghai. Wir haben noch eine Zentrale in Shanghai. Mhm.
Ja. Ja, da sind wir auch schon mittendrin. Das heißt, du bist mit Familie schon vor einer ganzen Weile nach LA umgezogen und deine Kontaktpunkte sind insbesondere München und Shanghai oder wie ist das zusammengesetzt?
Ja, genau. Ich bin letztes Jahr im April rübergezogen. Die Kinder sind dann relativ schnell gefolgt. Das heißt, mit Sack und Pack hier rübergekommen. Und ja, wir haben drei Studios. Wir haben ein Studio hier in LA. Das ist eigentlich die Zentrale und Headquarter von Designworks. Und dann haben wir ein Studio in München und ein Studio in Shanghai.
Ich hatte es ja schon ein klein bisschen als eine zentrale Rolle innehabend innerhalb des Kreativökosystems von BMW angekündigt. Für unsere Zuhörenden nochmal ein bisschen präzisierend. Ihr macht ja auch ganz, ganz spannende Sachen über BMW hinaus. Das heißt, es gibt da insbesondere für das Advanced Design eine besondere Kompetenz bei euch. Ihr habt aber auch Kunden wie, jetzt weiß ich gar nicht, was ich alles wissen darf. Vielleicht sagst du mal lieber ein paar Namen.
Ja, wir haben ein ganz interessantes Setup und ich glaube, das ist auch einzigartig bei den ganzen OEMs. Wir haben ein Agentur. Tourmodell. Das heißt, idealerweise haben wir 50% Drittkundengeschäft und machen 50% Arbeit, Strategiearbeit, Designarbeit, Advanced Design natürlich für BMW. Und die Kunden, die wir haben, ja, das sind eine ganz große Bandbreite, ja, die verändern sich natürlich auch immer. Aber wir haben ein großes Aviation-Business, das heißt sehr viel die Airlines und dann auch Airbus und Boeing, aber auch große Kunden wie John Deere zum Beispiel, das heißt Industriedesign-Kunden. Wir machen aber auch inzwischen sehr viel mit Startups, mit sehr interessanten Kunden, die natürlich hier in LA sehr präsent sind und wo es viele gibt von. Und super spannende Arbeit, weil sich das natürlich auch sehr stark verändert. Ja, welches Kundenbild hast du denn? Von wem lernst du denn auch was? Und wen wollen wir denn als Kunden haben? Das heißt, wir sind da in einer sehr komfortablen Situation, dass wir uns das aussuchen können und dass wir natürlich auch von unseren Kunden lernen.
Wie sind die Teams aufgestellt? Wie viele Mitarbeitende hat Design? Designworks in LA oder ist es in Santa Monica oder?
Genau, Santa Monica.
Sowas, ja.
64 Leute, immer plus minus. Wir haben auch viele Leute, die wir als Contractor beschäftigen und das verändert sich immer so ein bisschen, manchmal mehr, manchmal weniger, aber im Moment sind es relativ stabil, 64.
Und die Verteilung, also für BMW beziehungsweise Automotive, dann Strategic Design, Industrial Design hast du genannt?
Ja, also früher war es tatsächlich sehr stark in diesen Teams gedacht, ja. Das heißt, wir haben ein Industriedesign-Team, ein Automotive-Team, ein UI-UX-Team und ein Creative-Consulting-Team und dann natürlich ein Partnering-Team. Das heißt, ganze Sales und Vertrieb ist hier und unser Financing-Team sitzt hier auch vor Ort. Früher haben wir sehr stark in diesen einzelnen Teams gedacht. Wir lösen das aber gerade auf. Also das heißt, Teams verändern sich. Die Leute haben Talente, die natürlich einen Beitrag leisten können zu jeglicher Art von Projekt. Und deswegen sehen wir das gar nicht mehr so in diesen klassischen Team oder Kategorien. Das löst sich total auf und die Leute werden eigentlich durch neue Tools befähigt, alles zu machen. Mhm. Insofern spannende Zeit. Mhm. Spannende Zeit und wir sind auch im Umbruch.
Das erinnert mich an ein Gespräch, das ich mit Thomas Garvey jetzt vor kurzem hatte. Der ist Präsident der World Design Organization aus Montreal. Den habe ich in Frankfurt getroffen. Der hat darüber gesprochen, dass der Designbegriff sich gar nicht mehr wirklich auf eine Disziplin eingrenzen lässt, beziehungsweise die Disziplinen selbst sich auch schon über die Grenzen hinaus begreifen. Dass alle Industriedesigner dann auch sagen, hey Mensch, natürlich habe ich ein Grundverständnis von UI, UX und natürlich hätte ich vielleicht auch mal Lust, über Architektur nachzudenken oder sowas.
Ich glaube, eine Offenheit von einem Designer ist immer zu erwarten, ja, sodass der sich beschäftigt mit allen Kategorien von Design und von Kreativität, von technologischer Innovation und so weiter. Aber was sich ganz stark natürlich verändert, ist, was kann ich denn alles? Ja, was kann ich denn mit an den Tisch bringen? Und wie kann ich denn einen Beitrag leisten, der über meine klassische Ausbildung hinausgeht? Da sehen wir auf jeden Fall einen ganz großen Move. Also meine Leute hier, ich sehe eigentlich, wie die täglich wachsen. Ja, und von Leuten, von denen ich sowas noch nie gesehen habe, da sehen wir schon, dass sich die einfach die Talente total verändern und wahnsinnig breit werden, aber auch sehr, sehr angereichert werden. Insofern, das ist super spannend gerade.
Ich habe dich in einem Gespräch mit Sam gehört, das habe ich auf Patreon gefunden. Ich wusste nicht genau, wer Sam ist, aber offenbar ist er der Host von Wheel Bearings. Das war ein Gespräch, in dem du unter anderem darüber gesprochen hast, dass du das Gefühl hast, dass die Automobilhersteller oder viele der Kernherausforderung ausweichen, wirklich Autos auf Räder zu stellen. Also dass es eben jetzt so einen riesengroßen Switch gibt, Computer auf Räder zu stellen oder Luxus oder Freiheit oder ich weiß nicht, Menschenbeweger oder sowas, könnte man es glauben. Ich übersetzen. Ja. Und das fand ich super spannend. Wir wollen ja heute auch ein Stück weit über die Großlage der Automobilbranche sprechen. Wie schätzt du das ein? Was sind für dich aktuell die spannendsten Player, vielleicht auch jenseits von BMW? Und was hältst du für die großen Herausforderungen in Zeiten von ich brauche das Auto vielleicht nicht mehr selbst oder ich fahre lieber Uber oder sowas?
Ja, das ist ganz interessant. Du kommst nach Amerika und hier steht BMW immer noch für die Ultimate Driving Machine. Und das ist so ein ganz, ganz klassischer Begriff, ja. Und du denkst dir erstmal, puh, ist der vielleicht ein bisschen eingestaubt oder so. Aber ich komme immer mehr dazu, dass es eigentlich auch ein schönes Commitment ist, bei seinen Fähigkeiten zu bleiben und die nochmal zu augmentieren. Und auch diesen Freiheitsbegriff, der ja in den USA so das absolute Fundament ist von der Gesellschaft, den mit etwas Greifbaren zueinander zu bringen. Das passt so schön zusammen. Ich habe das am Anfang so dusty gesehen, ja, dass das irgendwie so ein veralteter Begriff ist, die Ultimate Driving Machine, ja. Wer spricht denn noch von Maschinen? Aber hinzukommen zu, okay, es kann auch sein, dass eine Maschine tatsächlich etwas ist, was dir Freiheit bringt. Das ist eigentlich ein ganz schöner Gedanke. Und ja, wir machen uns natürlich viele Gedanken darüber, wie sind wir veraltet oder ist die Automobilindustrie eine veraltete Industrie. Aber den Begriff von persönlicher Freiheit und Selbstbestimmtheit weiterzuentwickeln und den auch neu zu interpretieren, ich glaube, das ist eine schöne Zeit, das zu tun, weil wir natürlich technisch auch dazu befähigt werden. Ja. Und für mich ganz, ganz wichtig, die Beziehung zwischen Fahrzeug und Mensch, die wird ja gerade nochmal angereichert. Ja. Das heißt, du kannst ja einem Fahrzeug wieder so ein bisschen mehr Seele zurückgeben, ja, dadurch, dass es eine intelligente Maschine wird, eine intelligente Maschine, die mit dir kommunizieren kann, mit der du eine Beziehung hast, die auch sehr persönlich werden kann. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ich glaube, es gab lange Zeit eine Entfremdung von Maschinen. Und ich glaube, durch die neuen Technologien kannst du schon wieder zurückkommen zu einer engeren, sehr verbundenen Beziehung mit Maschinen, was ich ganz interessant finde. Freiheit und Independence ist sehr verankert hier. Das merkt man in allem, was hier gemacht wird, ja, in allem, was erfolgreich ist hier. Das hat immer irgendwas damit zu tun, wie weit befreit es denn jemanden? Wie weit trägt es denn zu einem Gefühl von Unabhängigkeit bei?
Da hängen jetzt natürlich noch eine ganze Menge mehr Themen mit rein. Also vielleicht auch weltseitig betrachtet kommt ja massiver Druck aus Asien auch mit einem BYD, die beispielsweise jetzt auch während der Europameisterschaft total prominent aufgetreten sind, bis ich dann gelernt habe, dass die viele Bandenreklame gar nicht die EU vordergründig im Blick hat, sondern die mehreren hundert Millionen Menschen, die in China tatsächlich auch die Europameisterschaft verfolgen. Dann gibt es ja Lucid oder, was ja auch so ein bisschen die Frage Verbrennungsmotor versus Elektromobilität mit sich bringt und mit den vielen Daten, die ins Fahrzeug gehen. Wenn ich da jetzt so zuhöre mit der Freiheit, also für mich ist Freiheit vor allem, wenn ich überhaupt nicht selber fahren muss, glaube ich. Also ich find das total angenehm, wenn ich irgendwie auch hier in Berlin beispielsweise in die S-Bahn steigen kann oder so und weiß, die nächste kommt in 2 Minuten, wenn ich eine andere verpasst habe. Und diese Daten und Erfassung, das hat ja vielleicht bei dem einen oder anderen auch noch so einen Anklang von eher Überwachung oder eher sich da binden statt Freiheit, oder?
Ja, ist eine interessante Zeit. Also ja, es kommen sehr viele Wettbewerber natürlich ins Spiel, die wir vorher noch nie auf dem Radar hatten. Und ich glaube, genau in der Zeit ist es halt wichtig, dass du dich auf deine eigenen Werte konzentrierst, ja, und wofür steht BMW denn? Und wir denken natürlich sehr viel darüber nach, was wollen wir denn in Zukunft auch hier mit in die Welt setzen, ja, und natürlich sind solche Themen wie Electrification oder Digitalisierung und vor allem Zirkularität sind die Themen, mit der jetzt die nächste Generation der Fahrzeuge in den Markt kommt. Und ich glaube, der große Vorteil ist, dass wir uns schon lange mit diesen Themen beschäftigen, ja, also Elektrifizierung von Fahrzeugen hat ja schon mit den E-Modellen angefangen und genau das Thema Zirkularität oder Nachhaltigkeit von Grund auf mit in die Fahrzeuge zu bringen, da muss man schon viel Erfahrung und Verständnis entwickeln. Das ist keine triviale Aufgabe, wenn du die richtig und fundiert machen möchtest. Und das sind so die großen Themen, die man sich natürlich vornehmen kann und die wir hoffentlich gut in die Fahrzeuge mit reinbringen. Aber der Wettbewerb ist natürlich schon intensiv, ja. Also das heißt, da kann sich kein Mensch ausruhen. Aber du kannst dich durchaus auf dich selbst besinnen und gucken, dass du deine Themen gut bearbeitest und auch wirklich bis in die Fingerspitzen bearbeitest. Also nicht nur oberflächlich. Weil ich glaube, die Kunden, die merken das auch. Ich glaube, unsere Kundschaft ist so versiert, die geben sich mit oberflächlichen Antworten nicht mehr zufrieden. Und deswegen musst du bis zum Fundament durchstechen. Und ich glaube, das ist auch das, was BMW sich da vornimmt. Auch wenn wir in die Zukunft gucken. Und wir machen ja viel Advanced Design und schauen 10 Jahre voraus. Ich würde es nicht weiterfassen, weil ich glaube, weiter kannst du gerade nicht vorausgucken.
Wir sprechen auch gleich noch über die Concept Cars, auch die der Vergangenheit und wo es gestalterisch steht, über die Rückbesinnung der Werte, die du gerade ansprichst und auch den Kern der Marke oder dem Fundament und wie sich das eben gestalterisch umsetzen lässt, durfte ich in der Folge vor unserem Gespräch hier mit Katrin Menne sprechen, die Brand Director beim 350 Jahre und damit ältesten Chemie- und Pharmakonzern der Welt ist. Und die hat eine Frage an dich, die wir ganz kurz mal anhören.
Hallo Julia, hier ist Katrin vom Wissenschafts- und Technologieunternehmen Merck. Mich würde interessieren, welche Rolle künstliche Intelligenz deiner Meinung nach bei der Entwicklung innovativer Formsprachen haben wird und ob ihr KI auch heute schon beim Design einsetzt. Tschüss!
Ja, sehr nett. Ja, Katrin, wir sind natürlich feste am Arbeiten mit KI. Eine super spannende neue Dimension im Design. Wir behandeln KI wie einen neuen Mitarbeiter bei uns. Ich glaube, KI, speziell hier in Hollywood, Entertainment-Industrie, ist natürlich was sehr kontrovers diskutiert wird. Wir haben uns entschieden, dass wir KI bei uns willkommen heißen wollen und dass wir damit positiv umgehen möchten. Und deswegen auch für mich, wir haben neue Mitarbeiter und das ist oder einen neuen Mitarbeiter und das ist eine KI, eine künstliche Intelligenz. Und wie alle anderen Intelligenzen wollen wir natürlich, dass als allererstes mal unser Mindset gelernt wird. Und unser Mindset ist sehr inklusiv. Ja, das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass wir eine Vorbildfunktion haben und dass wir positiv mit dieser neuen Intelligenz, die wir an Bord haben, umgehen wollen und dadurch hoffentlich auch irgendwann was Positives zurückbekommen. Also das ist erstmal so die Grundeinstellung. Und dann gehen wir natürlich in, was gibt's gerade im Moment für Tools im Markt? Ja, da gibt's natürlich total viele, die entwickeln sich auch ständig weiter. Aber wir entwickeln natürlich auch unsere eigenen Algorithmen. Und da kannst du natürlich dann diese Vorbildfunktion noch nochmal untermalen. Ja, das heißt, was für eine Art von Algorithmus erziehen wir denn? Ja, oder was bringen wir denn so einer künstlichen Intelligenz auch bei? Und das sind vor allem Wertesysteme. Ja, das heißt, wie schaue ich denn in die Welt? Was nehme ich denn für Einflüsse auf? Wie generiere ich denn Outputs und was für eine Art von Qualität haben die? Das ist so die spannende Lage der Nation, aber wir lernen natürlich auch jeden Tag was. Die generativen Tools sind super spannend, ja, und die Leute denken immer, das ist so ein Input-Output-Tool und das wird einfach ausgespuckt und alles ist tippitoppi und nimmt uns die Arbeit komplett ab. Aber ich sehe schon, wie viel Arbeit man eigentlich reinstecken muss und wie professionell man werden muss, um gut zu prompten, gut zu coden und wirklich was aus einer KI rauszuziehen, mit dem man auch weiterarbeiten kann und was wirklich exponentiell einen Vorteil bringt für uns.
Ich finde den Gedanken unglaublich spannend, wie eine Intelligenz ja vielleicht auch lernen könnte, welche Formsprache jetzt über die letzten Jahrzehnte antizipativ immer zu einer Marktwahrnehmung von Modernität geführt hat und wie daraus eben die Ableitung wäre, was es jetzt für die Formsprache des nächsten Jahres und des nächsten Jahres und des nächsten Jahres bedeutet und welche Brüche vielleicht auch notwendig sind für diese Extrapolation, um dann wieder Überraschung zu schaffen. Also, dass man ja im Grunde formal alle Reaktionen irgendwann berechenbar und planbar hat, ist auch so ein kleines ein bisschen gruselig und schafft uns als zumindest skulpturale Gestaltende auf jeden Fall ab. Aber da haben wir ja das Talent, uns immer wieder auf neue zu gestaltende Systeme zu verlegen. Und das ist ja auch eine spannende Herausforderung. Vielleicht mal so ein Mini-Schwenk, bevor wir dann auf jeden Fall noch auf das Thema Nachhaltigkeit im Sinne von Circularity, auch Social Sustainability haben wir im Vorgespräch ja schon gestreift und auch die versprochenen Concept Cars sprechen wollen. Zu Leadership musste ich mir eine Frage während des Vorgesprächs verkneifen, damit wir sie uns für den Podcast aufheben. Da hattest du mir gesagt, dass du häufig gespiegelt bekommst von den lieben Teammitgliedern aus den USA, dass du zu Deutsch führst. Und jetzt darf ich endlich fragen, wie ist das gemeint? Was heißt das?
Naja, also ich glaube, man kommt ja in jeden Job neu rein. Dann fühlt man erstmal, wie ist so die Temperatur und was, wie funktioniert das Team und wie ist so die Chemie? Und dann kriegt man natürlich, wenn du als Expert in ein neues Land kommst, dann kriegst du natürlich auch so ein interkulturelles Training. Dann merkst du natürlich irgendwann, okay, da ist tatsächlich was anders. Ja, man kommt natürlich auch in den Job rein und denkt, man weiß schon viel, ja, und man kann schon viel. Ein neues Team lehrt einen vor allem Demut und Geduld. Ich glaube, in Deutschland, wenn wir jetzt über eine Kommunikation sprechen, sind wir einfach sehr direkt. Und ich glaube, das wird jeder unterschreiben, der mal in einem anderen Land geführt hat, ja, oder ich weiß gar nicht, ob man den Führungsbegriff so deutlich hier machen kann. Aber ja, in der Essenz kommst du einfach irgendwann zu dem Verständnis, eine Kommunikation funktioniert anders. Meine Rezeption von einer Kommunikation oder wie die wahrgenommen wird, ist definitiv auch ein Stück anders. Hier an der Westküste wird sehr viel gelobt, wenn ich das so sagen kann. Das ist vielleicht auch ein Stückchen anders als das, was ich aus Deutschland kannte.
Und finde ich super, dass du das jetzt gerade so aussprichst. Muss ich dich loben, kurz zwischendurch.
Danke. Ja, in Deutschland ist es ein bisschen anders. Also da wird es nicht...
Fühlt sich immer komisch an, ja.
Ja, es fühlt sich, ja, und es ist auch tatsächlich was, wo ich mir denke, vielleicht muss man das tatsächlich öfter machen, ja. Also was ist denn so schlimm an einem Lob? Aber es wird sehr wenig praktiziert. Hier ist es sehr viel mehr, manchmal nicht wirklich gerechtfertigt mehr. Wenn ich das auch so sagen darf, ich sehe das auch bei den Kindern an der Schule, ja. Wenn die lernen, egal was sie tun, es ist alles great. Alles great. Und manchmal denke ich, okay, das ist schön, ja, jemanden immer zu supporten, aber du musst ja auch irgendwann mal lernen, dass nicht alles gut ist, ja, und dass du auch mal reflektiert auf deine Leistung guckst. Und das hört sich jetzt wieder, Leistung hört sich wieder sehr deutsch an.
Ist nicht rauszukriegen.
Nee, ist nicht rauszukriegen. Und ich denke einfach manchmal, ich glaube, das ist dann das, was an mich zurück reflektiert wird. Ich denke, manchmal ist es einfach eine Zeitersparnis, wenn man Dinge direkt anspricht und auf den Punkt bringt. Und das tue ich gerne und häufig. Wir sind eine Agentur, wir sind ein kleines Team, wir müssen agil bleiben. Und bei vielen Themen, um den heißen Brei herumzureden, sehe ich manchmal einfach nicht als effektiv. So, und ich habe mehr gelernt, mein Feedback ein bisschen zu verpacken. Aber es kommt manchmal wahrscheinlich noch zu direkt. Insofern, ich bin immer froh, wenn ich Feedback kriege, wenn ich auch höre, ja, okay, es ist ein bisschen vielleicht unterkühlt oder nicht warm genug oder nicht encouraging genug. Aber das ist ja eine Lernkurve, ja. Das ist ja wie in jedem Job. Du hast irgendwie was und du wächst ja da dran. Und insofern, ich bin da immer sehr, sehr dankbar für, wenn ich das höre und wenn ich dann auch mal zurückkomme und schaue, wie agiere ich denn in einem Team und wie will ich denn auch gesehen werden oder wie will ich denn, dass mein Team sich fühlt mit mir?
Ja, und jetzt muss ich wirklich noch mal so ein klein bisschen so tun, als wenn ich in der gleichen Zeitzone sitze wie du und dich West Coast-mäßig etwas loben, weil du dir in den Jahren deiner Führung tatsächlich schon auch ein bisschen ein Renommee aufgebaut hast. Also ich habe das, was ich über dich gefunden habe, lesen können, dass du sehr inklusiv führst, dass du sehr auf Individual Growth, also auf individuelles Wachstum hinführst und dass du auch Innovation beziehungsweise das amerikanische Dream Big sehr ja, natürlich zu inspirieren weißt. Da interessiert mich natürlich sehr die inhaltliche Führung. Also wenn ihr jetzt wirklich über Entwürfe sprecht, da bist du ja jemand, die auch total geniale Entwürfe in der Vergangenheit selbst gemacht hat. Wir sprechen nachher beispielsweise noch über das Mille Miglia Concept Car, das mich wirklich, ohne dass ich wusste, wer du bist, begeistert hat, schon damals, als ich das da in meinem Lieblingsautomagazin dann durchgeblättert habe. Aber wie kann man sich das vorstellen? Da ist dann ein Entwurf und der wird dir dann wahrscheinlich erst zu einem recht fortgeschrittenen Zeitpunkt an dir gezeigt. Oder ist die Entscheidung für die Designs, liegt die komplett in den Teams oder bei den Designenden? Oder?
Wenn wir über kreativen Austausch sprechen, dann ist der für mich alltäglich. Also da lasse ich mir nicht so klassisch Sachen vorstellen. Das finde ich ganz schrecklich, ehrlich gesagt. Das hat man natürlich auch ab und zu. Ab und zu müssen mal Projekte gehen an den Kunden und dann guckt man natürlich nochmal auf ein Deck und sagt dann, ist das das, was dem Storytelling entspricht? Ist das das, was der Kunde erwartet? Wie verpacken wir das Ganze? Aber so ein kreativer Austausch und auch mal ein bisschen philosophischer zu werden, sollte eigentlich alltäglich sein. Also das ist mir auch total wichtig, dass ich Meinungen höre. Ja, also Jeder wächst ja an anderen Meinungen. Und für mich ist die Meinung von meinen Designern ist so die Nahrung für meinen Kopf. Deswegen für mich ist das so wie Essen, wenn ich das so sagen kann. Das ist sehr banal, aber für mich ist das absolut die Essenz von jeglichem Fortschritt, ist ein guter Austausch, ja. Und die Leute, mit denen ich hier arbeite, die wissen so viel, ja, und die entdecken ja den ganzen Tag was. Und ich habe gar keine Zeit, den ganzen Tag was zu entdecken. Ich entdecke das in den Köpfen von meinen Leuten. Und je mehr ich höre, desto besser werde ich, ja. Und desto mehr kann man Verbindungen schaffen und desto mehr profitieren die einzelnen Projekte voneinander. Und insofern bin ich so der absolute Verfechter von kreativem Austausch und von Forschung. Und das hat auch gar nicht so viel mit Formensprache zu tun. Ja, ich glaube, natürlich kann man eine Formensprache entwickeln oder Dinge können sprechen. Ja, Dinge, die anfassbar sind, können durch ihre Form in irgendeine Art von Kommunikation treten. Aber die Essenz von den meisten Dingen liegt ja woanders. Ja, die liegt ja in einer Bedeutsamkeit, ja. Was bedeutet etwas für einen Kunden, für jemanden, der etwas nutzt? Und insofern das zu entwickeln und den Kunden immer in den Mittelpunkt zu stellen und zu verstehen, was ist denn der humane Aspekt an etwas, was wir kreieren. Ich glaube, das ist so der Dialog, der immer geführt werden muss. Und das ist eigentlich so das Spannendste an meinem ganzen Job.
Könntest du sagen, was dir gestalterisch oder als Mindset wichtig ist, was du vielleicht erwartest von den Personen, mit denen du zusammenarbeitest?
Ich erwarte, dass meine Kreativen, und kreativ ist von den Leuten, die das studiert haben, bis hin zu jedem, der Finanzen macht und jedem, der ein Projekt managt. Ich erwarte, dass die Leute einfach neugierig sind aufeinander und neugierig sind auf Zukunft und das, was die Welt in Zukunft bieten soll, ja, und wie eine Welt in Zukunft gestaltet werden soll. Ich glaube, das ist das Wichtigste. So, das Fundament von allem ist Neugierde. Und was ich auch bei den meisten jeden Tag Tag hier sehe, ist einfach gespannt sein auf das, was da kommt und das gestalten zu wollen. Und auch eine Verantwortung zu spüren, dass das was Positives ist, ja, was da sein soll.
Wird das auch geteilt von den Personen, mit denen ihr zusammenarbeitet? Ist das auch was, wofür du kämpfst, wenn das jetzt in Richtung, weiß ich nicht, BMW-Vorstandspräsentation oder vielleicht auch bei Kunden? Da kann es ja dann häufiger mal passieren, dass sie sagen, hey Mensch, verstehe ich als Versuch, aber finde ich jetzt ein bisschen drüber und was stellen wir denn jetzt auf die Räder, ne? Also das ist uns zu wild oder sowas.
Ja, also da gibt es natürlich eine ganz große Bandbreite, ja. Also wie groß ist denn der Schritt, den du machst? Unsere Bandbreite ist von Dingen, die jetzt relativ zeitnah kommen und die müssen natürlich auch umsetzbar sein und in einem bestimmten ökonomischen Rahmen abbildbar sein, bis hin zu dem großen Schritt her, wo wir sagen, wie sieht denn die Welt in 2040 aus? Wie wollen wir denn, dass die Welt in 2040 aussieht? Und was spüren wir denn für Trends? Also da ist eine große Bandbreite und natürlich musst du immer gut zuhören, ja, was wird denn gebraucht? Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, schon die Verantwortung, dass wir immer etwas in die Welt setzen, was einen positiven Beitrag leistet. Ja, also das etwas, was nicht destruktiv ist. Und da hast du natürlich so grundsätzlich immer die Herausforderung, dass egal, was du an Artefakten in die Welt setzt, das hat natürlich immer irgendwie einen Footprint. Und diesen Footprint so zu halten, dass er möglichst eine große Bedeutsamkeit für den Endkunden hat, aber gleichzeitig auch möglichst einen ganz, ganz, ganz klitzekleinen Footprint nur für die Welt hat, im Sinne von, was hinterlasse ich denn? Ich glaube, das ist so der große Anspruch, den wir alle erfüllen müssen. Im Prinzip musst du ja in die Zukunft gucken und sagen, alles, was du designst, alles, was du in die Welt setzt, muss besser sein, als wenn du es nicht tätest.
So. Das kann man tatsächlich erstmal sacken lassen, ja. Also der kleinste Beitrag kann da ja einen riesengroßen Effekt haben. Mhm. Da zitiere ich tatsächlich auch wieder den lieben Thomas Garvey, der mir noch im Kopf zu wabern scheint. Ist aber eine perfekte Überleitung jetzt in Richtung des großen Themas Circularity, ne, was da ja bei BMW eine riesengroße Rolle spielt, was natürlich auch beim German Design Council und bei der Zusammenarbeit mit all den vielen Stiftungsmitgliedern eine sehr, sehr zentrale Rolle einnimmt, einfach weil es eine gefühlte Kernverantwortung von uns als Design-Gilde ist, da das Maximum an Impact möglich zu machen, um da positiv drauf einzuzahlen. Jetzt streifen wir aber zuallererst nochmal die Concept Cars. Ich möchte gerne mal über das Millemilia-Konzept sprechen, also sowohl das als auch den 3er CSL-Hommage und auch den Vision Next 100, bei denen du an allen dreien zentral beteiligt warst, haben wir natürlich in den Shownotes für alle, die sich die gerne nochmal anschauen wollen. Vorab empfehle ich schon mal noch das Millemilia-Konzept, das aus meiner Sicht, muss ich dir nur mal meine kleine Design- Ich glaube, da war ich sogar noch Student. Muss mir gleich mal das Ja sagen. Dann nicke ich höflich oder sag Nein. Das hat aus meiner Sicht wirklich die Art, wie Interior Design gemacht wird, revolutioniert, würde ich wirklich sagen. Weil alles, was ich ansonsten immer gesehen habe, kam mir irgendwie vor wie, die heißen ja sogar Mann-Anströmer, ne? Diese Luftauslässe da drin. Und dann gibt es ein zentrales Kombi und dann gibt es irgendwie ein Lenkrad und das Dashboard ist irgendwie auch immer so ein Brot oder so ein halber Thunfisch oder so, ne? Was dann halt zwischen den Türen klemmt. Und was, liebe Zuhörenden, Julia de Bono gemacht hat, ist, sich eigentlich eher, wie das im Produktdesign üblich wäre, ein Material zu wählen, das eben im Automobilbau total zentral ist, nämlich Blech, und zu überlegen, wie man daraus mit minimaler Flächenökonomie all die Nutzflächen und all die Sichtflächen erzeugen kann, indem das total intelligente Schnitte und Zusammenführungen erhält, die dann eben diese, ich finde, wirklich geniale Skulptur schaffen, die dann wieder auch diese Geschichte von Blech einfach total direkt erzählt. Ne? Also das war für mich schon wirklich auch so ein Inbegriff von Circularity, weil wenn ich mir vorstelle, dass das Auto dann, Gott bewahre, in 150 Jahren oder wie auch immer Schrott ist, stelle ich mir das deutlich sortenreiner trennbar vor als jetzt so ein geslushtes Standard-Dashboard.
Mhm. Ja, schön zusammengefasst. Ich glaube, schöner hätte ich es gar nicht zusammenfassen können. Und mich freut es, dass das Interieur immer noch gesehen wird. Ja, das war eine sehr spannende Aufgabe. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie kann man denn ein Fahrzeug bauen ohne Werkzeuge oder mit minimalen Werkzeugen. Und ich glaube, das ist heutzutage wieder relevanter denn je. Wir kommen ja zurück zu so einer neuen Einfachheit, glaube ich, im Design. Und gucken uns an, wie kann man denn auch ohne große Energieaufwände was ausbauen. Und das Schöne an dem Fahrzeug war, wir haben angefangen, mit einem Origami-Künstler zu arbeiten. Und der hat uns viel über Falten und über, wie erzeugt man denn mit sowas Einfachem wie Papier eine Steifigkeit im Material. Und die meisten Teile von einem Interieur sind heutzutage rein dekorativ. Und dann hast du im Prinzip drunter eine Struktur, die das Ganze trägt. Und das zusammenzubringen, ja, und zu sagen, die Oberflächen sind die Struktur und wir trennen das nicht voneinander. Und wir sehen das, was das ganze Interieur oder das ganze Fahrzeug letztendlich zusammenhält als Oberfläche. Ich glaube, da ist intrinsisch, du guckst es an und du verstehst, wie das funktioniert. Und das ist eigentlich das Schöne am Design, ja, wenn das zusammengeführt wird, wenn das nicht getrennt ist, ja, wenn du nicht mehr über etwas Dekoratives sprichst, sondern so ein bisschen zurückzuführen auf den originellen Bauhausbegriff, ja, Form follows Function. Ich glaube, da kommt man schon wieder hin, also speziell bei solchen Ansätzen wie bei dem Millimilliard Coupé. Wir haben zu dem Zeitpunkt ganz viele verschiedene Materialansätze ausprobiert. Ja, wir haben das Gleiche gemacht mit Holz, ja, also was für eine Formen ergeben sich denn aus Holz? Was für Formen ergeben sich aus Stein? Was für Formen ergeben sich aus einem Carbon? Und da zu experimentieren war super spannend und da sind echt interessante Ansätze bei rausgekommen. Der Holzansatz zum Beispiel ist total in die BMW i-Modelle eingeflossen, ja.
Ah, ja.
Ja, das war eine ganze Reihe von Experimenten und jeder hat dann irgendwo sein Zuhause gefunden. Aber ich glaube, mit Materialitäten zu experimentieren, ist heutzutage, glaube ich, noch interessanter, weil du auf einmal gucken kannst, wie kann ein Material auch wachsen und in welche Formen wächst es und so. Also du kannst nochmal ein Stückchen das mehr beeinflussen, was du da machst. Aber super spannender Ansatz, absolut. Also war ein gutes Experiment wert, ja.
Jetzt ist Automobildesign ja seit Jahrzehnten irgendwie von Aeronautik inspiriert. Also man guckt Richtung Yachtbau, man guckt womöglich sogar Richtung Science Fiction bei Star Wars, wie die Spaceships aussehen. auf jeden Fall von Interior Design, aber definitiv eben auch seit Angedenken auf der Suche nach formalen Innovationen. Ne? Also jenseits der schnellen Linie, wie schafft Horizontalität vielleicht Großzügigkeit? Welche Materialien jenseits von Wurzelholz und Chrom können wir verwenden? Aber was mich konkret bei dem Millimilia so beeindruckt hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, da ist eine Gesamtheit gedacht, die eben so ein Stück weit jenseits von diesem formalen, skulpturalen Endergebnis am Anfang ausgeht und sich Zeit lässt, erstmal zu reifen, was eben eine schlaue Produktionsweise wäre. Deswegen nochmal, ich fand, dass das wirklich vom Ansatz her eher so eine Industrial Design Denke ist, die vielleicht am Anfang schon ans Ende denkt, dieses Precycling als Begriff, als man das jetzt eben, ja genau, sonst bei den vielen anderen Interiors sieht, ne, wo dann halt coole Schalter sind, coole LEDs, vielleicht auch noch eine Intarsie oder so ein Birkenholz Inlay oder so ein Netz oder weiß ich nicht. Ne?
Ja,
da gibt's
ja
dann viele Dinge, wo man immer denkt, hey, wow, habe ich noch nie gesehen, aber jenseits von Deko halt bleibt es nicht so hängen.
Ja, ich glaube, da gibt es inzwischen auch viele, viele Beispiele, die so ähnliche Ansätze haben. Aber natürlich, wenn du heutzutage über eine moderne Produktion nachdenkst, dann kommst du irgendwann immer zu anderen Formen. Ja, also eine einfachere Produktion und dann auch ein Design für Recycling oder für Zirkularität wird dich lehren, anders zu designen. Also ein klassisches Styling gibt's in so einem Raum gar nicht. Also würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ich glaube, wenn du anfängst zu stylen, dann kommst du nur schwer wieder zurück zu was sich gut rezyklieren lässt. Oder ich glaube, du musst eher von dem Material lernen und du musst lernen, was lässt sich dann gut wieder auseinanderbauen und wie setzt du was zusammen, was sich so behandeln lässt. Das ist ein bisschen eine andere Denkweise und wir mussten es auch wieder lernen bei uns. Wir mussten schon lernen, wieder zurückzukommen zu dem rückblickenden Ansatz. Ja, also das heißt, Ich fange eigentlich an, mir vorzustellen, wie sieht das Produkt aus, wenn ich es wieder auseinanderbaue? Und was muss ich dafür tun, damit das einfach wird? Und dann fängst du wahrscheinlich an, so im Ping-Pong zu denken. Was hätte denn der Kunde denn gerne, was attraktiv ist? Ja, weil du kannst eigentlich nichts machen, was so komplett unattraktiv ist. Ja, du musst schon, wenn du für die Masse designst, musst du schon was entwerfen, was den Leuten gefällt. Und das ist auch was nicht schlimm ist. Die Leute denken immer, dass Schönheit ist, vor allem im Design, auch oft inzwischen so ein Begriff, der da wird so drauf herabgeschaut irgendwie. Und Schönheit hat immer noch eine Relevanz, auch heutzutage. Und das schließt sich auch nicht unbedingt aus, ja. Nur so das Klassische, ich sitze vor einem Blatt Papier und ich style was, ja. Oder das funktioniert nur auf einem 2D-Format. Ich glaube, das funktioniert halt nicht mehr wirklich heutzutage.
Ja. Das Argument, dass eben es ja nur darum geht, von A nach B zu kommen, das lässt sich mit einem einfachen Beispiel aushebeln. Wenn wir zum Beispiel eine ganz mit dem Druck Wasserstrahler reinigbare öffentliche Raum-Fahrgastkapsel haben, die vielleicht so ein bisschen aussieht wie das Google-Auto, will dem jetzt nichts Schlechtes tun, das hat auch viel Gutes. Und daneben steht ein 5er BMW und du darfst aussuchen, in welchem du lieber von A nach B fahren möchtest, dann lässt sich wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit so eine ungefähre Prozentzahl, wer sich dann vielleicht doch für das etwas anmutiger gestaltete Fahrzeug entscheiden wird. Im Kontext Circularity mit Blick auf unser Vorgespräch, vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen nach L.A., nachdem das hier mit dem Call ja super stabil funktioniert und sich anfühlt, als wären wir im gleichen Raum. Du hattest gesagt, dass vor allen Dingen auch der soziale Teil von Circularity vielleicht sogar, aber zumindest doch von Sustainability da sehr spürbar als Auftrag wird in der Umgebung und eben auch von euren Kunden häufig direkt mit gedacht oder angeregt wird. Das wollte ich mir im Vorgespräch auch für unseren Podcast aufheben und sei hiermit gefragt.
Ja, das ist sehr interessant. Also in Deutschland oder in Europa würde ich sagen, dass wirklich eine ökologische und am Produkt manifestierte Nachhaltigkeit so im Vordergrund stand. Hier sind wir natürlich in Sozialsystemen, die vielleicht nicht jeden auffangen. Ja, so in LA sehr sichtbar. Da haben wir eine große gesellschaftliche Schere. Das System, also vor allem auch die privaten Gesellschaften müssen im Prinzip hier einen Beitrag leisten, ja, damit das System funktioniert. Und deswegen solche Themen wie Social Justice, soziale Nachhaltigkeit im Großen gedacht, sind Themen, die hier absolut gefragt und erwartet werden. Das hat was mit, wie füge ich mich denn in eine Gesellschaft ein zu tun und wie verhalte ich mich denn auch und was sind so gesellschaftliche Etikette und einen Beitrag zu leisten, der über deinen Profit hinausgeht, ja, und einen Beitrag leistet zu den Communities, die hier einfach historisch herausgefordert waren, ja, oder sich historisch benachteiligt waren. Das ist essentiell, ja, also das ist ein Teil von dem, was musst du denn tun oder was tust du denn als erfolgreiches Unternehmen, um einen Beitrag zu leisten. Und da machen wir relativ viel. Also das geht von, wie zeigen wir denn jungen Leuten, was gibt's denn für kreative Jobs? Also so sehr stark in das Edukative einzusteigen und den Leuten auch so ein bisschen Mentorship mitzugeben. Viel zu sprechen über die Kraft und die Power of Design. Ja, so wie kannst du denn auch selbst irgendwann so selbst einen Beitrag leisten? Wie kannst du denn in Zukunft oder wie kannst du die Zukunft gestalten? Bis hin zu, was machen wir denn mit unseren Assets? Ja, das heißt, wir haben als Beispiel Second Life Batteries, das heißt die Fahrzeugbatterien, die in unseren EVs irgendwann aussortiert werden. Was machen wir denn mit denen? Und die einzusetzen für Communities, die vielleicht nicht den Access haben zu Strom, zu Wi-Fi und so weiter und einfach diese Speicher als eine Energie zu nutzen, die wirklich einen Vorteil für einige von den Communities haben hier wirklich große Herausforderungen, auch bezüglich Shade, bezüglich wie kann man denn Energie irgendwie accessible machen. Damit was zu tun, ist, glaube ich, essentiell. Und das ist auch das, wo wirklich Wert drauf gelegt wird, ja, und wo man auch sagen muss und beweisen muss, ich bin hier nicht nur, um irgendwie ein Geschäft zu machen, sondern ich bin hier auch, um einen Beitrag zu leisten, der positiv ist für alle. Das ist sehr wichtig. Sehr wichtig.
Ja, und das finde ich einen genialen Abschluss im Grunde. Wir hatten vor, über die Automobilbranche zu sprechen und ich bin begeistert und hoch erfreut, wie breit und ja wirklich global relevant unsere Themen sind. Ich will mal so einen kleinen Versuch machen, die 5 großen Punkte zusammenzufassen, die ich aus unserem Gespräch mitnehme. Wir haben am Anfang über das bunte und breite Setup und die Struktur bei Designworks gesprochen. Und dann haben wir im zweiten über die Ultimate Driving Machine gesprochen, von der du als den Kernbegriff berichtet hast, die eben die Freiheit bringt, aber eben auch eine gewisse Frage von Beziehung für die Gestaltenden mit sich bringt, was das eben gestalterisch bedeutet. Dann hatten wir von Katrin den Impuls mit KI und du hast von der Vorbildfunktion gesprochen, was ich in dem Fall auch mitnehme, weil das eine Art ist, wie ich nie drüber nachgedacht habe, einen Algorithmus zu schulen, sondern den eben viel oberflächlicher und vielleicht visueller als Assistenztool begriffen habe. Also, dass ihr KI als neuen Mitarbeitenden seht oder als Teil des Teams, finde ich ja auch allein schon eine sehr weiterdenkende Haltung, die sich auf jeden Fall mitnehmen lassen sollte. Dann haben wir natürlich über Leadership gesprochen. Du hast über Demut und Geduld gesprochen, was sicherlich auch nicht die ersten Begriffe sind, die vielen CEOs dann als erstes einfallen. Wir haben über US und Deutschland gesprochen und die Wichtigkeit des kreativen Austauschs. Und jetzt gerade zum Schluss über Circularity und vor allem, was das für Fahrzeuge bedeutet. Was ich da aber insbesondere mitnehme, ist, dass ihr den Beitrag als Auftrag begreift, die Welt, in der wir leben, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber wirklich so eben zu verbessern und das an so Beispielen wie dem Edu oder auch den Second Life Batteries, was du jetzt genannt hast, einzulösen. Richtig, richtig, richtig cooler Talk. Vielen, vielen Dank. Und ich darf dir dann jetzt einen schönen Freitag wünschen um 20 vor 10 und für mich steht jetzt Abendessen an. Dann vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, danke dir.
Und das war super. Sehr inspirierende Gespräch.
Ja, gerne, gerne, immer wieder.
Der Podcast Design Perspectives ist eine Produktion des German Design Council.
Das war das Gespräch mit Julia de Bono und damit die 5. Folge von 5 Folgen zum Thema Leadership. Entlang der 5 größten deutschen Industriebranchen haben wir einen Blick darauf geworfen, wie Transformation, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg in Unternehmen Hand in Hand gehen können. Gesprochen haben wir mit Piran Aski über seine Erfahrung als Co-CEO von Coro, Martin Rauch, Brand Director von Gardena innerhalb der Husqvarna Group, Doktorin Tina Schlinkmann von EOS, dem 3D-Drucktechnologieunternehmen, Katrin Menne, Brand Director bei Merck, dem über 300 Jahre alten Chemie-Pharmazie-Unternehmen und schlussendlich eben das Gespräch mit Julia de Bono. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn ihr Anregungen habt, schreibt uns jederzeit gerne eine Mail an podcast@gdc.de.